Willkommen zurück zu Frère Johns Buch Mit Gott unterwegs. Jetzt geht es um der übertragene Wüstenglaube. Wir können jetzt die Frage beantworten, mit der wir dieses Kapitel begannen, und die Antwort ist von größter Bedeutung. Was Jesaja vorlegt, ist im Wesentlichen eine glänzende Übertragung des Abraham- und Wüstenglaubens in eine vollkommen andere Sprache. In der Sicht des Propheten bringt die Monarchie diesen Glauben an Gott allein sogar sehr tiefgründig zum Ausdruck und stellt kein Hindernis dafür dar. Die messianischen Weissagungen spielen in dieser Theologie eine entscheidende Rolle, da sie eine unausgesprochene Kritik an der herrschenden Regierung und die Kontinuität auf Seiten Gottes beinhalten. Der König wird also nicht dafür kritisiert, dass er sich selbst zu wichtig nehme, sondern weil er es unterlässt, auf die göttlichen Verheißungen zu achten, die mit seinem Amt verbunden sind. Seid voll und ganz das, was ihr seid, sagt Jesaja sinngemäß den Herrschern. Nicht das Zerstören zählt, sondern das Erfüllen. Der urmessianische Aspekt in Jesajas Denken wirkt auch als Korrektiv gegen das übertrieben statische Vertrauen in die Monarchie. Der Glaube Abrahams und der Wüstenwanderer war fast ganz auf zukünftige Erfüllung gerichtet, und das gab ihm die große Dynamik eines Volkes, das unterwegs ist. Im Vergleich dazu waren die Traditionen um David, Jerusalem und den Tempel im Wesentlichen statisch, selbst wenn sie nicht nur zur Rechtfertigung des Status quo dienten. Der Exodus-Glaube enthielt dieses Problem in der Zeit nach dem Sesshaftwerden im verheißenen Land. Und wir haben gesehen, dass es viel später in der deuteronomistischen Theologie am klarsten formuliert wurde, so in 5. Mose 8. Wie können wir uns jetzt, da wir angekommen sind, davor bewahren, Leute zu werden, die angekommen sind, die es geschafft haben? Wie können wir uns das Pilgerherz bewahren, während wir zu Hause ein sesshaftes Leben führen? Jesajas Vision, die so tief in Gottes Heiligkeit und in dem Vertrauen, dass man in ihn setzen kann, verankert ist, versöhnt in gewisser Weise die besten Seiten der beiden Richtungen. Sein Vertrauen in die Verheißung an das Haus Davids geht so weit, dass es sich schöpferisch auf die Zukunft auswirkt. Es eröffnet neue Horizonte, die in den kommenden Jahrhunderten bereitwillig ausgelotet werden. Deshalb ist es unnötig, bei Jesaja und seinen Mitarbeitern übersinnliche Kräfte in Bezug auf die Zukunft vorauszusetzen. Die wesentlichen Aspekte der Zukunft, die im Keim bereits vorhanden sind, erschließen sich ihnen vielmehr durch Nachdenken über die vergangenen und aktuellen Verheißungen Gottes, durch das Fragen nach ihrer tiefsten Bedeutung. Oder noch mehr, ihre Meditation und ihr Vertrauen auf Gottes Verheißungen schaffen die Zukunft oder lassen sie zumindest in die Geschichte der Nation eindringen und so einen Ausweg aus einer als Sackgasse empfundenen Lage anbieten. Mit den Immanuel-Prophetien eröffnet sich ein Raum, in dem entmutigte und entkräftete Gläubige wieder atmen können. So findet das Exodus-Wunder für den Propheten und seine Schüler unsichtbar ein zweites Mal statt. Das Pilgervolk ist wieder unterwegs. Diese Art Neuanfang erklärt den großen Erfolg, den die Messias-Erwartungen seit jener Zeit in Israel hatten. Die Verheißungen wurden im Lauf von Jahrhunderten immer wieder gelesen, kommentiert, neu überarbeitet, erklärt und nuanciert. So wurde die Jesaja-Rolle einer Bibliothek ähnlicher als einem einzelnen Buch. Dieser Prozess kann sehr wohl schon zu Lebzeiten des Propheten und durch seine eigene Hand begonnen haben. Die Methode, nach dem authentischen Ausgangspunkt zu suchen und all die späteren Hinzufügungen zurückzulassen, wie eine Schlange, die sich häutet, erweist sich wieder einmal als wenig dienlich. Missversteht sie doch die grundlegende Dynamik der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Hier zum Beispiel werden wir Zeugen eines neu beginnenden Glaubens, der vom Stillstand bedroht war, eines Glaubens, der nach angemessenem sprachlichen Ausdruck sucht. Anfänge sind kaum mehr als Gestammel, sie sind zu nahe an Gottes Unendlichkeit, sie sind noch wie der Ton, aus dem erst das Rohmaterial gewonnen wird. Das Kennzeichen ihrer Echtheit ist nicht so sehr die erste Formulierung, als vielmehr die Entwicklung, die sie ermöglichen und die Erwartung, die sie wecken. So brachte der Prophet Jesaja den Wüstenglauben in einem veränderten Kontext zu neuem Leben. Darüber hinaus erweiterte und vertiefte er diesen Glauben durch seine schöpferische Treue. Insbesondere verstärkte er durch die Eingliederung der besonderen Tradition Jerusalems den Zeichencharakter eines Glaubens, der das ganze Leben einbezieht. Das geht aus seiner Betonung des konkreten Zeichen von Gottes Gegenwart in seinem Volk klar hervor. Deshalb haben wir sie Theologie der Zeichen genannt. Von Anfang an hat Israel natürlich Zeichen von Gott erhalten. Ein reiner Glaube ohne Bindeglieder zu unserer irdischen Welt ist pure Abstraktion und in der Realität letztlich unmöglich. Und doch gingen der Glaube Abrahams und der Exodus-Glaube sehr weit in diese Richtung. Abraham erhielt seinen Sohn Isaak. In der Wüste des Sinai hatte das Volk Mose das Offenbarungszelt und die Bundeslade. Aber all das war sehr wenig im Vergleich zu dem Glauben an das Unsichtbare, der ihnen abverlangt wurde. Genau das ist aber für den Pilgerglauben kennzeichnend, zu dem Gottes Leute gerufen sind. Er kommt so weit wie irgend möglich ohne Absicherungen aus und gründet sich ausschließlich auf das feste Vertrauen zu Gott. Ebenso wenig wie die anderen Propheten veränderte Jesaja den Grundbestand des Glaubens. Aber er hatte die Freiheit, die großen Zeichen der Gegenwart Gottes, den König, die Stadt und den Tempel, hervorzuheben und gleichzeitig ein unverfälschtes und transzendentes Gottesbild beizubehalten. So ermöglichte er seinen Zeitgenossen, den Glauben an Gott auf die konkrete Wirklichkeit zu beziehen, ohne damit dem Götzendienst zu verfallen. Der Glaube an einen unsichtbaren Gott wurde zum Kristallisationspunkt, der die Einheit unter den Gläubigen möglich machte, ohne zu einem Ersatz für das echte Gottvertrauen zu werden. Vom Geist Gottes erfüllt, öffnete Jesaja den Glauben Israels für weitreichende Einsichten, sodass gewöhnliche menschliche Sehnsüchte und Erwartungen in geläuterter Form zu einem Mittel werden konnten, um die Absolutheit Gottes auszudrücken. Dadurch bewahrte Jesaja den Glauben seiner Vorfahren vor einer Erstarrung, die mit dem konkreten täglichen Leben nichts mehr zu tun hat. Um lebendig zu bleiben, musste der Wüstenglaube in einer ganz anderen Gestalt wiedergeboren werden. Das Gleichgewicht in den Aussagen Jesajas war genau genommen äußerst gefährdet. Aus dem Zusammenhang gerissen, könnten einige seiner Worte den Anschein erwecken, sie rechtfertigten einen engstirnigen Nationalismus und eine siegessichere Zukunft ohne die Notwendigkeit zur Umkehr und zur Auslieferung an Gott, die diesem Propheten so wichtig sind. Der Prophet Micha, ein Zeitgenosse Jesajas, musste sich mit solch einer trügerischen Überzeugung auseinandersetzen. Er beantwortete sie mit einer Prophetie, die die völlige Zerstörung Jerusalems als Folge der Sünden seiner Einwohner ankündigte, so in Micha 3, 9 bis 12. Ein Jahrhundert war diese Weissagung immer noch fest im Bewusstsein des Volkes verankert, so nachzulesen in Jeremia 26, so sehr widersprach sie dem traditionellen Glauben an die Unverletzlichkeit der Stadt. Und Micha, der aus einer Kleinstadt kam, stand den Herrschern seiner Zeit wohl noch kritischer gegenüber als Jesaja. Er war von der Notwendigkeit eines völligen Neuanfangs zutiefst überzeugt. Sein Messias-Glaube ist buchstäblich eine Rückkehr zur Wiege. Die kleine Stadt Bethlehem, so klein unter den Gauen Judas, wird dem Luxus und der Korruption der mächtigen Hauptstadt stillschweigend gegenübergestellt, so in Micha 5, 1 bis 5. Zu Lebzeiten stieß Jesaja offenbar auf wenig Verständnis. Jedenfalls gelang es ihm nicht, den Fall des Südreichs und die Katastrophe des Exils zu verhindern. Wir lesen, dass er eines Tages sein Vermächtnis versiegelte und seinen Jüngern anbefahl, so in Jesaja 8, 16. Im Vertrauen darauf, dass Gott sein gegenwärtiges Scheitern eines Tages in Fruchtbarkeit verwandeln würde. Er muss vermutet haben, dass seine Zeichen und Mahnmale, Jesaja 8, 18, nach seinem Tod weiterwirken und in der nahen oder fernen Zukunft erfüllt werden können. Und so widersinnig es scheinen mag, erst als König, Hauptstadt und Tempel im Grunde nicht mehr existierten, konnten Jesajas Worte eindeutig und ohne Möglichkeit zum Missverständnis verstanden werden. Die Existenz der Monarchie und ihre Eingliederung in den Glauben Israels, wie Jesaja sie im Ansatz vollzogen hatte, war zu seiner Zeit noch Fehlinterpretation ausgesetzt. Für die Christen entfaltete sich das angekündigte Ereignis der Inkarnation, der Fleischwerdung, erst zu voller Blüte, als die Niedrigkeit Bethlehems den einen hervorbrachte, der als König der Juden bejubelt und gekreuzigt werden sollte. Und wie zum Abschluss eines jeden Kapitels, so auch bei diesem vierten, Fragen zum Nachdenken. Erstens. Für Jesaja waren Königtum, Tempel und heilige Stadt Zeichen für Gottes unverbrüchliche Treue zu seinen Verheißungen. Welche Zeichen dieser Art haben wir heute? Zweitens, was sagen uns Leben und Botschaft Jesajas über das Verhältnis von Glaube und Politik? Wie würde Jesaja auf Phänomene wie zum Beispiel die Befreiungstheologie oder die kirchlichen Friedensgruppen und Initiativen reagieren? Soweit dieses vierte Kapitel von Frère John zum Propheten Jesaja, dem Großen des 8. Jahrhunderts. Im fünften Kapitel geht es um den Propheten Jeremia und das innere Exil. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.